Am Eingang sitzt an einem Tisch ein älterer Herr, der mir dann auch meinen Stempel gab. Und ich habe mit meinen wenigen Worten Spanisch, habe ich ihm klargemacht, dass ich in besonderer Mission unterwegs bin. Hab dann die Kerze aus meinem Rucksack geholt und ich muss mich wohl verständlich gemacht haben, dass meine Amiga Muy Mal sehr schlecht dran ist. Und da stand der Mann auf, nahm mich am Arm, führte mich vorne Richtung Altar zur Seite zur Statue der Jungfrau des Friedens. Dort blieb er stehen, ließ meinen Arm los, nahm sein Feuerzeug, gab es mir, drückte es mir in die Hand und sagte, hier kannst du deine Kerze anzünden. In dem Moment in Tränen aufgelöst, da gestanden und hab da meine Kerze entzündet.
Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen im Jakobsweg-Podcast, lieber Tom. Und bevor wir in den Podcast einsteigen, machen wir gleich einen Sprung in einen Jakobsweg-Vortrag. Der liebe Tom ist am 29. Oktober bei der VHS in Ratingen und wird ab 19 Uhr dort einen Vortrag halten. Was erwartet uns in Ratingen bei der Volkshochschule am 29. Oktober?
Am 29. Oktober habe ich das Glück, dass ich in Ratingen einen Vortrag halten kann über den Jakobsweg. Ausgeschrieben ist er als Pilgern auf dem Jakobsweg. Ich habe in der Beschreibung meines Vortrags geschrieben, dass Pilgern meditieren mit den Füßen ist. Und ich werde an diesem Abend über meine Reise berichten durch Galizien, die ich im Jahr 2022 unternommen habe. Ich bin damals gestartet in Pedrafita, das liegt direkt an der Grenze zu Galizien. Bin von dort aus die wenigen Kilometer nach Ossebrero gelaufen, wo ich 2 Jahre zuvor meinen Camino beendet habe. Und ich werde berichten über den Weg durch Galizien von Ossebrero nach Santiago de Compostela und weiter nach Finisterre. Und der Vortrag läuft unter dem Titel Bis ans Ende der Welt.
Wow, total spannend und absolut lohnenswert, mit dabei zu sein. Also wer in der Nähe von Ratingen ist oder dorthin möchte, am Donnerstag, den 29. Oktober. Und jetzt steigen wir ein in die Podcast-Folge. Ja, herzlich willkommen im Jakobsweg-Podcast, lieber Tom. Schön, dass du da bist.
Ja, lieber Peter, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
Ja, Tom, du warst auf dem Camino Inglés unterwegs in diesem Jahr. Du bist inzwischen ein alter Pilgerprofi geworden und hast schon einige Kilometer hinter dir. Was hat dich dazu inspiriert, den Camino Inglés zu gehen? Also warum gerade diesen Camino?
Das kann ich nicht mal sagen. Ich habe mir eine Karte von Spanien angeschaut und mir so die diversen Caminos angeguckt. Und ja, irgendwie bin ich beim Camino Inglés hängen geblieben. Zum einen, weil der ja relativ kurz ist. Und zum anderen war der Plan, von Santiago de Compostela aus weiter nach Muxiac zu gehen, beziehungsweise nach Finisterre. Und irgendwie bot sich da der kurze Camino Inglés an, um den dann fortzusetzen.
Das heißt, du hast quasi 2 Caminos auf einmal gemacht. Einmal den Camino Inglés, der in Santiago endet. Und dann den einzigen Camino, der in Santiago beginnt, nämlich von Santiago aus nach Muxia oder nach Finisterre oder sogar beides im Kreis ist ja beides möglich. Das heißt, du hast einmal den Hinweg und nochmal einen quasi, kann man sagen, einen Rundweg noch mit angehängt oder zumindest den Weg nach Finisterre.
Ja, es war dann, am Ende war es dann doch nur der Weg nach Finisterre, weil die Wetterprognose für den Weg von Finisterre nach Murcia war sehr schlecht. Und da habe ich dann in Finisterre beschlossen, für dieses Jahr Feierabend zu machen.
Ja.
Das ist übrigens ganz witzig, dass du sagst, dass es eigentlich zwei Caminos waren. Genau der Gedanke kam mir nämlich in Finisterre, dass ich in diesem Jahr zwei Caminos gelaufen bin.
Ja, für die Spanier sind es tatsächlich zwei Caminos.
Ja.
Also zwei getrennte. Und sie sind ja auch beide wunderschöne Caminos, die beide eine ganz, ganz andere Ausstrahlung oder eine unterschiedliche Ausstrahlung haben. Jetzt warst du, Tom, schon mehrfach unterwegs und bist auch schon öfters in Santiago angekommen. Wie hat sich das Gefühl für dich verändert oder wie war das Gefühl für dich, als du in Santiago ankamst diesmal im Vergleich zu den anderen Pilgerreisen?
Ich muss etwas weiter vorne anfangen. Als ich meine Reise auf dem Camino Inglés geplant habe, habe ich ins Jakobsweg-Forum geschrieben, dass ich mir unsicher bin, ob ich noch eine zweite Compostela will. Weil ich habe bei meiner ersten Ankunft in Santiago meine erste bekommen und irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt noch eine, braucht man die? Als ich dann losgelaufen bin in Ferrol auf dem Camino Inglés, da war Santiago eigentlich nur ein Zwischenziel. Ich hatte also diese Aufregung, die ich beim ersten Mal verspürt hatte, überhaupt nicht. Es war einfach nur eine Etappe. Ja, morgen bin ich in Santiago. Als ich dann in Santiago ankam und habe den Plaza de Obradoiro betreten, da war plötzlich dieses irrsinnige Gefühl, wieder etwas erreicht zu haben, dieses Gefühl, du hast Santiago erreicht. Das war ganz plötzlich da. Und es war ein ganz faszinierender Augenblick. Dieses Gefühl vorher, naja, es ist nur eine Etappe, das war wie weggeblasen. Ich war einfach nur begeistert, es wieder geschafft zu haben.
Dieses nur eine Etappe kam dadurch zustande, dass du ja gewusst hast, dass du noch nach Finisterre weitergehen wirst.
Ja.
Ja. Mhm. Ja, ich finde das faszinierend, egal wann ich auf dem Platz eintreffe. Es ist immer wieder das Gleiche. Also dieses Gefühl der Freude, so wie du es beschreibst, dass es dann plötzlich doch da war, obwohl es eigentlich gar nicht geplant war. Das ist schon faszinierend, was für eine Magie von dem Platz ausgeht vor der Kathedrale, wenn die Pilger ankommen und alle happy sind und alle glücklich sich in die Arme fallen. Das ist wahrscheinlich der Platz oder der Ort auf der Welt, wo es die meisten glücklichen Menschen gibt, wenn man das Jahr über dort auf dem Platz leben könnte.
Dem stimme ich zu. Da ist über diesem Ort, über diesem Platz, da ich glaube, da weht wirklich so ein magischer Wind. Es ist faszinierend, die Menschen zu beobachten. Ich habe das auch in diesem Jahr wieder gesehen. Da sitzen Leute an ihren Rucksack gelehnt, ganz in sich versunken. Andere stehen in Gruppen tanzend zusammen. Aus Jakobsmuscheln wird Sekt geschlürft. Also es gibt die unterschiedlichsten Arten, wie Menschen ihre Ankunft feiern. Und das ist immer wieder berauschend.
Das stimmt. Ich glaube, jeder, der schon mal dort war oder angekommen ist, kann das sehr gut nachempfinden.
Ja.
Ja, lieber Tom, gehen wir mal auf deinen Camino Inglés. Beginnen wir mal deine Reise. Wie hat für dich alles begonnen in der Vorbereitung, also die Zeit vor deinem Start?
Ich muss sagen, die Reiseidee kam mir im April. Ich bin wieder einmal durch meine Stadt gelaufen und im vergangenen Jahr habe ich ja entdeckt, dass bei mir circa 200 Meter von meiner Wohnung entfernt der Camino oder ein Pilgerweg vorbeiführt. Auf den Laternen prangen diese blauen Aufkleber mit der gelben Jakobsmuschel. Und der ist mir im April wieder begegnet und seitdem flüsterte der Camino mir zu, willst du nicht wiederkommen? Also es klingt vielleicht verrückt für jemanden, der noch nie unterwegs gewesen ist, aber ich habe tatsächlich diese Stimme im Ohr gehabt. Ich habe dann das Erlebnis gehabt, dass meine Frau sagte, du, was ist mit dir los? Und ich druckste so ein wenig herum und sie sagte, nein. Doch, ich sage, es ist wieder so weit, ich muss auf den Camino. Und dann kam halt die Planung mit dem Resultat, dass ich den Camino Inglés gehen wollte. Und am 28. August war es dann endlich soweit. Morgens in aller Herrgottfrühe klingelte der Wecker. Ich habe mich leise fertig gemacht, weil ich sie nicht wach machen wollte. Und dann kam halt doch der Moment, ich sagen musste, so, es ist soweit, Taxi wartet, es war 4:30 Uhr morgens, ein liebevoller Abschied und wieder eine schweigende Fahrt zum Flughafen. Um die Uhrzeit morgens bin ich noch nicht redebereit. Ja, und am Flughafen habe ich dann zwei Männer gesehen, die riesige Rucksäcke dabei hatten, in Müllsäcke verpackt. Ich stand dort mit meiner großen IKEA-Tasche. Es sah so aus, als hätte ich das Billy-Regal dabei als Gepäck. Da haben wir uns dann nicht mehr sehr unterhalten, noch, als wir auf den Flug gewartet haben. Ja, und dann ging's ab, rein in den Flieger und auf nach Spanien. Und mit jeder Minute, die verging, wurde die Vorfreude größer. Ich bin in Madrid gelandet, hatte eine Stunde Aufenthalt, bin von dort aus nach Santiago geflogen. Und es war einfach schön. Überrascht war ich am Flughafen in Santiago, weil ich musste ja irgendwie in die Stadt kommen und war völlig erstaunt, dass die Busfahrt gerade mal 7 Euro kostete. Mit dem Bus. Das lief alles fantastisch. Ich bin immer wieder überrascht, obwohl ich kein Spanisch beherrsche, wie reibungslos die Kommunikation funktioniert. Ja, ich habe dann eine Nacht in Santiago verbracht, bin am nächsten Morgen am 29.08. mit dem Bus nach Ferrol gefahren. Auch das hat reibungslos funktioniert. Das einzige Hindernis war, der Bus fährt ja vom Bahnhof Santiago ab und dort sind im Moment riesige Umbaumaßnahmen. Und ich habe den Busbahnhof nicht gefunden. Ich bin dann zum Taxistand gelaufen, habe den Taxifahrer gefragt, wohin es denn geht. Habe vorher meinen Satz auswendig gelernt. Wo fährt der Bus nach Ferrol? Donde llega el autobús a Ferrol? Und ich muss wohl so grottenschlecht Spanisch gesprochen haben, dass der Mann mich auf Englisch ansprach und mir den Weg erklärte.
War gleich ein guter Einstieg, gleich in das erste Abenteuer. Ja. Es ist ja tatsächlich üblich oder eines der leichten Möglichkeiten, nach Ferrol zu kommen, also zum Startort des Camino Inglés, wenn man über Madrid und Santiago fliegt. Es gibt wenige Flugverbindungen, die direkt nach La Coruña oder auch mit dem Zug nach La Coruña gehen und dann in Ferrol starten. Mich würde noch interessieren, ob du im Vorfeld deines Caminos, sagen wir mal die ersten oder die Monate 1, 2, 3, ob du vorher dich körperlich auf deinen Camino vorbereitet hast. Also bevor wir jetzt einsteigen, in den Camino. Nochmal die Frage, wie hast du dich quasi körperlich, mental auf den Camino vorbereiten können?
Aus meinen vorherigen Reisen weiß ich ja, dass Galizien sehr bergig ist. Nun wohne ich hier im Ruhrgebiet auf 52 Meter über Normalnull und Berge sind bei mir hier eher Mangelware. Was ich mache, ist, ich gehe jeden Weg, den ich machen kann, zu Fuß und nutze auch jede Treppe. Jetzt habe ich das Glück, dass es bei mir zwei Treppen geht, die herausfordernd sind. Eine hat 92 Stufen und der Weg in die U-Bahn-Station wird auch von einer Treppe gekrönt, die 102 Stufen hat. Und so laufe ich also regelmäßig runter in die U-Bahn-Station und laufe dann so 3 bis 4 Mal zu Fuß wieder hinauf. Mache ich in den ersten 3 Monate vorher beginne ich damit. In den ersten 2 Monaten ohne Gepäck und 1 Monat vorher dann mit Gepäck. So dass ich also schon mal, dass meine Beine trainiert sind.
Also sehr gute Idee, wenn kein Berg in der Nähe ist, dann einfach die U-Bahn-Station nutzen. Oder dort, wo es keine U-Bahn-Station gibt, dann den Pfarrer fragen, ob er den Kirchturm hoch und runter laufen darf.
Ganz genau. Ich kann jedem, der sich auf den Weg macht, nur dringend raten, laufe bitte jeden Tag so viel wie es geht. Meine Tagesroutine liegt bei mindestens 10 Kilometer. Und so oft ich kann, mache ich längere Spaziergänge bis zu 20 Kilometer, weil das zahlt sich am Ende aus.
Ja, ja. Vor allen Dingen ist man dann auch eingelaufen, wenn man den Camino geht, jetzt egal welchen. Man ist eingelaufen und hat schon eine gewisse Routine und eine gewisse Fitness mit dabei.
Natürlich auch mit den Wanderschuhen, die man unterwegs tragen will. Damit die Füße sich daran gewöhnen.
Ja, genau. Ja, dann ging es von Santiago aus weiter. Wie bist du nach Ferrol gekommen?
Ja, mit dem Linienbus. Ich bin dann eben am Bahnhof in Santiago in den Linienbus gestiegen. Das hat alles wunderbar geklappt. Bin in Ferrol gelandet, angekommen. Von Ferrol, von der Busstation aus, war es nur eine kurze Strecke bis zu meinem Hotel. Ich habe in Ferrol in einem kleinen Hotel übernachtet. Ich bin dann in Ferrol spazieren gegangen, da das Hotel noch geschlossen hatte, bin ich mit dem Rucksack runter zum Hafen gelaufen. Dort bin ich an der Militärbasis vorbeigekommen. Das war im Nachhinein war es ganz witzig. Das Navi führte mich nach links und plötzlich steht da ein sehr breit gebauter Soldat in martialischer Uniform vor mir mit strengem Gesicht, wo ich hin will. Ich zeigte dann auf Google und sein Gesicht entspannte sich und er sagte, geh 100 Meter weiter nach links, da kommst du hin, wo du hin willst. Und als ich dann am Hafen stand, kam ein Spanier ebenfalls mit Rucksack auf mich zu, fragte, wo ich hin will und ich erzählte dann, dass ich Camino Inglés laufen will. Und nach diesem freundlichen Gespräch bin ich dann von meinem Plan abgewichen. Der Plan war, morgens, einen Tag später, mich vors Hotel zu stellen, beide Füße fest nebeneinander und zu sagen, jetzt mache ich einen neuen ersten Schritt auf meinem Camino. Nach diesem schönen Gespräch habe ich gedacht, eine bessere Gelegenheit als am Hafen bekommst du nicht. Ich habe mich dann um 14 Uhr am Hafen hingestellt, beide Füße fest nebeneinander, aber mein Sprüchlein abgelassen und habe gesagt, buen Camino, Tom. Und so bin ich dann dort, wo früher die englischen, niederländischen oder deutschen Pilger mit dem Schiff angekommen sind, gestartet.
Das ist ein sehr schöner Vergleich, denn der Ursprung des Camino Inglés liegt ja tatsächlich auch im Hafen, Dadurch kommt der Name zustande, hauptsächlich die englischen Pilger, also die über den Seeweg nach Spanien kamen, angelandet sind und dann von dort aus nach Santiago gepilgert sind. Ja, Tom, du hast in der Jakobsweg-Community auf School auch einen sehr ausführlichen Bericht geschrieben. Du hast jeden Tag von deinem Camino live von unterwegs aus berichtet und hast auch beschrieben, wie die Natur auf dich gewirkt hat, der Duft von den Eukalyptuswäldern oder das Knirschen des Schotters unter deinen Füßen. Wie haben dich die Eindrücke der Natur bei deiner Pilgerung geprägt?
Das Wandern auf einem Camino unterscheidet sich deutlich von einem Spaziergang zu Hause. Es fängt damit an, dass man morgens den Rucksack schultert und weiß, man ist bis abends, bis man in der Herberge ankommt oder unterwegs auf einer Rast in einem Lokal macht, wirklich dem Willen der Natur unterworfen. Ob nun die Sonne scheint und man muss bei 40 Grad, wie ich im vergangenen Jahr, über die Pyrenäen laufen, oder ob man, wie in diesem Jahr, dann in strömendem Regen läuft, man muss sich der Natur beugen. Und für mich ist das eine unschätzbare Erfahrung. Es ist unbeschreiblich schön. Du hast das Knirschen des Weges unter meinen Schuhen erwähnt. Ich finde das ganz faszinierend, darauf zu lauschen. Zu Hause, also speziell hier im Ruhrgebiet, entgeht man dem Verkehrslärm nicht. Es gibt Stellen, da ist es leiser, es gibt Stellen, da ist es lauter. Auf dem Camino ist es still. Hört tatsächlich nur die Natur. Und plötzlich hört man die Blätter rauschen. Man hört aus der Ferne einen Hund bellen. Morgens, wenn ich loslaufe, habe ich häufig das Erlebnis, dass ein Hahn kräht. Und das sind Geräusche, die nehme ich zu Hause so nicht wahr. Und das macht wirklich etwas mit mir. Das gibt mir ein sehr zufriedenes und sehr ruhiges Gefühl.
Ja, es ist auch so wie ein Wahrnehmen dessen, was einen umgibt. Das heißt, dass ich auf dem Camino die Möglichkeit habe, das wahrzunehmen und viel, viel bewusster wahrzunehmen, als es zu Hause eigentlich möglich ist. Und wenn man die Natur oder so, wie du es so schön beschreibst, wenn man in einem Ballungsgebiet wohnt oder in der Großstadt wohnt, dann ist das nicht immer möglich, beziehungsweise nicht immer einfach, sich so auf die Natur einzulassen und die Natur so wahrzunehmen, wie sie an und für sich immer und jederzeit ist. Gell?
Es fängt damit an, wenn man morgens die Herberge verlässt und spürt die frische Luft auf der Haut. Diese Luft habe ich hier auch. Wenn ich hier morgens aus dem Haus gehe, speziell jetzt im Herbst, spüre ich die Kälte. Aber das Spüren auf einem Camino ist etwas anderes. Es geht unter die Haut. Selbst das Atmen ist dort viel bewusster. Man atmet den ganzen Tag. Sonst wird man wahrscheinlich auch blau im Gesicht. Aber das ist ein Atmen, ist so eine selbstverständliche Sache, über die man gar nicht mehr nachdenkt. Auf dem Camino wird das Atmen zu etwas, für mich wird es zu etwas sehr Bewusstem. Jetzt, wenn ich einen Berg hinaufsteige, dieses Keuchen, dieses nach Luft oder ganz entspanntes, tiefes Atmen, wenn die Strecke eben ist, das Aufnehmen der Gerüche, ganz besonders das Eukalyptus, der Eukalyptusduft, das ist etwas Faszinierendes.
Ja, so ist der Camino, was die Natur anbelangt, immer wieder ein kleines neues Wunder und das jeden Tag.
Ja.
Das ist so ein Teil, der den Camino zu etwas Besonderem macht. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, der den Camino ebenfalls auszeichnet, und das sind die Begegnungen mit den Menschen. Welche Rolle haben für dich die Begegnungen mit anderen Pilgern oder mit den Einheimischen für dich gehabt? Und gibt es vielleicht eine Begegnung, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, in diesem Jahr auf dem Camino Inglés habe ich eine ganz wunderbare Entdeckung gemacht. Ich habe hier zu Hause eine Pilgerfreundin, die schwer erkrankt ist. Die hat seit 2 Jahren Krebs und sie hatte mich gebeten, auch in diesem Jahr wieder eine Kerze für sie zu entzünden. Ich hatte natürlich auch diese Kerze in meinem Rucksack und habe verzweifelt nach einer Kirche gesucht. Als ich unterwegs war, bin ich an vielen Kapellen vorbeigekommen, die dummerweise immer auf Friedhöfen standen. Und ich habe gedacht, eine Bitte für meine Freundin, damit sie weiterleben kann, damit sie gut weiterleben kann, in einer Kirche auf dem Friedhof anzuzünden, ist das Verkehrte. An einem Morgen bin ich wieder auf eine Kapelle zugelaufen, natürlich wieder an einem Friedhof, und ich war von dieser Kapelle so fasziniert, dass ich prompt an dem Wegweiser vorbeigelaufen bin, ohne es zu merken. Und ich gehe an einem Haus vorbei, bin vielleicht 20, 30 Meter entfernt, da höre ich hinter mir die Stimme einer älteren Frau. Santiago, Santiago, schallte es über den Weg. Ich drehe mich um und sie stand dort, schaute mich an, winkte mit den Händen abwehrend in die Richtung, in die ich ging und rief weiter, Santiago, Santiago. Ich ging zurück und sagte sie, Santiago, no, und deutete in meine falsche Richtung. Und dann fragte sie, woher ich kam, und ich sagte, aus Deutschland, und sie antwortete, ich spreche auch Deutsch. Die Frau war etwa 80 Jahre alt. Wir kamen ins Gespräch und sie erzählte davon, dass sie 6 Jahre in Frankfurt gelebt hatte. Sie hatte dort in einer Wäscherei gearbeitet, hatte in einer Firma gearbeitet, in der Autozubehörteile montiert wurden und hatte auch in einer Küche gearbeitet. Und in der Wäscherei, in der ich gearbeitet habe, sagte sie, da war meine Kollegin Petra und sie hat mir Deutsch beigebracht. Und dann deutete sie auf ihren Mund, sagte das Wort Mund, deutete auf die Ohren, wiederholte das Wort für Ohren, für Augen. Und wir hatten eine wirklich schöne Unterhaltung. Und dann sagte sie, dass sie eben 6 Jahre in Frankfurt gelebt hatte. Und als ihr Mann starb, ist sie zurückgekommen nach Galizien. Und das war vor 40 Jahren.
Ui.
Und jetzt freute sie sich unglaublich, endlich wieder einmal Deutsch sprechen zu können. Und sie sagte mir dann auch, welchen Weg ich gehen muss. Ein paar Meter weiter ging rechts der Weg runter. Und sie sagte, wenn ich unten bin, soll ich nach rechts gehen, und deutete aber nach links. Und ich kann wenig Spanisch und ich sagte dann, Izquierda, ja, sagte sie, sí, Izquierda, nach rechts. Hat mir erklärt, dass rechts, dass sie eben das andere rechts meint, und sagt sie, oh Gott, das habe ich jetzt verwechselt. Das war eine wunderschöne Begegnung, die ich hatte.
Das ist ja schön, wenn die alte Dame dann noch erkannt hat, dass du aus Deutschland kommst oder dass du Deutsch sprichst. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das gleich mitbekommt. Und ihr euch unterhalten könnt, das sind so Begegnungen von Herz zu Herz, die bleiben in Erinnerung.
Ja, das sind diese Begegnungen, die ich liebe. Ich muss gestehen, ich gehe, wann immer ich deutsche Stimmen höre, meistens in einem großen Bogen daran vorbei. Ich liebe die Begegnungen mit Menschen aus anderen Ländern. Ich hatte noch eine weitere sehr berührende Begegnung, als ich 2 Kilometer vor Santiago war. Ich trug immer noch meine Kerze im Rucksack, weil ich keine offene Kirche gefunden hatte. Und 2 Kilometer vor Santiago habe ich dann die Kirche der Jungfrau des Friedens, die Virgen de la Paz, gefunden. Die war offen. Am Eingang sitzt an einem Tisch ein älterer Herr, der mir dann auch meinen Stempel gab. Und ich habe mit meinen wenigen Worten Spanisch, habe ich ihm klargemacht, dass ich in besonderer Mission unterwegs bin. Habe dann die Kerze aus meinem Rucksack geholt und ich muss mich wohl verständlich gemacht haben, dass meine Amiga Muy Mal sehr schlecht dran ist. Und da stand der Mann auf, nahm mich am Arm, führte mich vorne Richtung Altar zur Seite, zur Statue der Jungfrau des Friedens. Dort blieb er stehen, ließ meinen Arm los, nahm sein Feuerzeug, gab es mir, drückte es mir in die Hand und sagte, hier kannst du deine Kerze anzünden. Mhm. In dem Moment in Tränen aufgelöst. Da gestanden und habe da meine Kerze entzündet. Und ich hoffe, Gabi geht es immer noch gut. Das sind so die Momente, die für mich unheimlich wichtig sind und die mir zeigen, dass der Camino oder dass die Caminos, den Camino gibt es ja nicht, es gibt ja viele, dass die Caminos etwas ganz Besonderes an sich haben.
Ja, es war sicher ein sehr, sehr berührender Moment, den du da erlebt hast. Du hast, Tom, in deinem Tagebuch auch geschrieben, dass du einen Moment der Reflexion über deinen Glauben hattest. Du hast das sehr schön beschrieben. Und obwohl du mit der Kirche gebrochen hast, glaubst du an die Mächte des Universums. Wie hat sich dein spirituelles Verständnis im Laufe deiner Caminos entwickelt?
Mein Verhältnis zur Kirche ist insofern gespalten. Ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft mehr an. Ich bin katholisch getauft, ich wurde katholisch erzogen, habe dann aber irgendwann mit der Kirche gebrochen, weil ja, ich glaube fest, dass es etwas wie Gott gibt. Nur glaube ich nicht, dass Gott im Himmel auf einem goldenen Thron sitzt, mit Rauschebart, von Engeln umgeben, sondern ich glaube, dass das etwas, es gibt eine große Macht, eben die Macht, die das Universum beseelt. Und diese Kraft lebt in jedem Grashalm, in jedem Käfer, in jedem Tier, in jedem Menschen. Das, was wir Seele nennen. Und dieser Glaube an die Mächte des Universums, an diese Macht, die ist mit jedem Camino, den ich gegangen bin, größer geworden. Also ich würde mich nicht als religiösen Menschen im Sinne der Kirche bezeichnen, aber ich bin doch ein tiefgläubiger Mensch, weil ich glaube, dass es dort oben, dort draußen irgendetwas gibt, was uns leitet. Und ich habe das Gefühl, dass ich das auf all meinen Caminos immer wieder erlebt habe. Ich bin geleitet worden. Beschützt worden.
Jetzt könnte ich natürlich auch noch die Frage stellen, wer hat dich geleitet und wer hat dich beschützt?
Ich würde, ja, um es nicht zu kompliziert zu machen, es war sicherlich Gott. Nur eben nicht der Gott, den irgendeine Kirche predigt, egal ob das jetzt die katholische, die evangelische oder eine Freikirche ist. Es ist auch egal, ob das Allah aus dem Islam ist. Ich glaube, Gott hat keine Religion. Gott ist für alle Menschen da. Egal, welchem Glauben oder welcher Religionsgemeinschaft sie angehören, ist für alle da.
Das ist ein sehr schönes Bild, das du beschreibst. Und ist ja eigentlich auch genau das, was man darunter verstehen kann, wenn man vielleicht einen neutraleren Blick haben möchte. Und so das Gemeinsame, das alle Menschen miteinander verbindet, größer wird als welche Religion auch immer.
Was ich ganz faszinierend finde, ist die Inselgruppe Malta. Auf der Inselgruppe Malta sind die Menschen zu über 90% katholischen Glaubens. Das Kuriose ist, dass die Malteser Gott Allah nennen. Und das zeigt mir, dass es egal ist, welcher Gemeinschaft ich angehöre. Wichtig ist nur, dass ich an diese höhere Macht glaube.
Ja, und dass du sie spüren und für dich erleben kannst.
Ich durfte sie erleben, ja. Ja.
Jetzt haben wir einen Ausflug gemacht in die Spiritualität, ein spannender Weg dorthin. Du bist dann auf deinem Camino Inglés in Santiago angekommen und hast beschlossen, weiterzulaufen nach Finisterre. Du hättest auch in Santiago bleiben können. Die Option hast du dir von Anfang an offen gehalten. Wenn es passt, dann läufst du weiter und wenn nicht, bleibst du in Santiago. Gab es einen auslösenden Moment für dich, zu sagen, okay, ich laufe jetzt tatsächlich weiter? Oder war es für dich dann einfach auch klar, das mache ich einfach?
Es war auch wieder dieses Flüstern des Camino. Das war ein Gefühl, das sich einfach entwickelt hatte. Es war einfach plötzlich der Drang, weiterlaufen zu wollen. Ich war noch nicht fertig. Und so habe ich mich dann halt wieder auf den Weg gemacht. Das Witzige ist, wenn man Santiago verlässt, dann läuft man ja durch einen kleinen Park und danach muss man höllisch aufpassen, weil der Weg, der sich anbietet, führt nach rechts. Und das ist der verkehrte. Und ich hatte mir fest vorgenommen, dieses Mal wie ein Schießhund aufzupassen und die Abzweigung nicht zu verpassen, wie vor zwei Jahren. Und plötzlich höre ich eine Stimme hinter mir, die sagte, Finisterre, rief er. Ich drehe mich um, da steht da ein Straßenarbeiter und deutet nach links. Und wie ich zurückgehe, sehe ich tatsächlich dieses kleine Schild Finisterre, was ich wieder übersehen habe. Und auch da, um zu unserem spirituellen Gespräch von eben zurückzukehren, auch da habe ich wieder erfahren, dass es Mächte gibt oder eine Macht gibt, die über mich wacht, die aufpasst, dass ich mich nicht verlaufe. Wieder so ein Fingerzeig.
Ja, sehr schön. Das sind die Momente, die wir viel öfters in unserem Leben erfahren, als wir denken, aber nicht immer wahrnehmen. Das heißt, in einer anderen Situation hättest du vielleicht den Bauarbeiter nicht bemerkt, beziehungsweise er hätte dich vielleicht auch nicht bemerkt. Und dann wäre die Gelegenheit vorbei gewesen. Manchmal kommen die Momente, die Zeichen, die wir sehen oder die wir erleben oder die wir aufnehmen können, auch nur dann bei uns an, wenn wir selber auch eine gewisse Offenheit gegenüber dem Leben und dem, was passiert, in uns tragen und das auch in diesem Moment für uns so leben können.
Ja, wir haben gesagt, dass man auf dem Camino viel genauer hinhöre. Ich höre das Knirschen des Weges, ich höre das Rascheln der Blätter und tausend andere Geräusche. Ich habe das Gefühl, dass ich auf dem Camino viel wacher bin, viel besser hinhöre, viel mehr wahrnehme. Eben weil ich weg bin von dem Alltäglichen. Ich bin näher bei mir.
Ja, in einem anderen Alltag, in einer anderen Wahrnehmung. Das ist faszinierend auf allen Caminos, egal welchen Weg man läuft. Ja, dann ging es weiter. Noch 3-4 Tage und dann warst du in Finisterre. Wie war für dich das Ankommen in Finisterre am Ende der Welt, wo damals im Mittelalter alle gedacht haben, das Wasser, die Erde ist eine Scheibe, da hinten fließt das Wasser runter, gibt's einen riesen Wasserfall, besser nicht ins Meer springen. Aber alleine dieses erhabene Gefühl, der Weg ist ja da tatsächlich zu Ende. Also es geht nicht mehr weiter. Es kommt das Meer, es kommen die Klippen, es kommt das Meer. Der Weg ist tatsächlich zu Ende. Was hat Finisterre mit dir gemacht?
Finisterre ist für mich immer wieder es war mein zweiter Besuch in Finisterre, es war wieder ein unglaubliches Erlebnis. Wenn man den Weg Richtung C geht, das ist die letzte Stadt vor Finisterre, dann kommt man an eine Stelle, wo man zum ersten Mal den Atlantik sehen kann. Das war auch in diesem Jahr wieder ein unglaubliches Gefühl. Der Moment, in dem mir bewusst wird, ich habe wieder Galizien durchquert. Ich bin fast 200 Kilometer zu Fuß durch Spanien gelaufen, bis an den Atlantischen Ozean. Das ist schon ein faszinierender Augenblick. Ich mache das immer so, wenn ich dann in Finisterre ankomme, laufe ich nicht direkt zum Leuchtturm, sondern ich hebe mir das für den nächsten Tag auf, um den Sonnenaufgang zu erleben. Das habe ich auch in diesem Jahr wieder gemacht. Ich bin morgens um 6 Uhr aufgestanden, bin um 6:30 aufgebrochen. Wenn man Finisterre verlässt, läuft man erst durch die beleuchtete Stadt, dann wird die Beleuchtung spärlicher. Und auf den letzten 3 Kilometern läuft man wirklich durch biblische Dunkelheit. Mein inneres Kind hat die Hände vors Gesicht geschlagen, hat bei jedem Geräusch zusammengezuckt. Und erst, als wir am Kilometerstein 0 kurz vor dem Leuchtturm ankamen, hat es ganz furchtsam die Hände wieder von den Augen genommen, mein inneres Kind. Und hat dann auch langsam die Scheu verloren. Also der Weg durch die Dunkelheit war schon, ja, man muss es mögen. Als dann die Sonne langsam aufging, als der Horizont langsam hell wurde, über mir dieser schwarze Himmel und Richtung Osten, dann ging er dann über in ein dunkles Blau, in ein helleres Blau. Die Wolken wurden von unten beleuchtet mit diesen pastellfarbenen Rot- und Orangetönen. Das ist jedes Mal ein unglaublicher Moment, ein unbeschreiblicher Moment. Ich habe am Ende der Welt gestanden, 5.335 Kilometer Wasser zwischen mir und dem nächsten festen Punkt, New York. Soweit ist das entfernt, 5.335 Kilometer. Das sind Momente, die machen sprachlos. Es gibt von ABBA ein wunderschönes Stück, das haben sie 1976 veröffentlicht, ein Instrumentalstück. Das Stück heißt Arrival, Ankunft. Das habe ich dort wieder angeschaltet und mir ist bewusst geworden, dass das tragende Instrument der Dudelsack ist, die Geiter. Das Nationalinstrument der Galizier. Und als die Musik losging, habe ich am Rand der Erdenscheibe gestanden, dort, wo es wirklich zu Fuß nicht weitergeht. Ich habe gelacht, ich habe geweint und bin von Lachen und Schluchzen geschüttelt worden. Mein ganzer Körper hat gebebt. So toll war das, als mir die Tränen runterliefen. Es ist ein einzigartiger Augenblick, dort am Ende der Welt zu stehen.
Und du hast eine ganz besondere Art gewählt, das Ende der Welt zu erleben, nämlich den Sonnenaufgang. Die meisten kommen zum Sonnenuntergang, wenn die Sonne über dem Meer quasi bei gutem Wetter als roter Ball langsam versinkt und die ganzen Felsen voll sind mit Menschen, die dem Sonnenuntergang zuschauen. Wer morgens zum Sonnenaufgang dorthin geht, wird alleine sein. Und diese Ruhe und dieses unglaubliche Naturschauspiel in aller Ruhe bewundern können. Das war eine sehr gute Wahl von dir, den Sonnenaufgang zu wählen.
Ja, es ist für mich ist das was Besonderes, alleine zu sein. Und dort ganz alleine zu stehen, das Gefühl zu haben, man ist der einzige Mensch auf diesem Planeten, das macht für mich dieses Erleben des Endes der Welt noch intensiver. Und gleichzeitig ist das Ende der Welt, wenn man im Sonnenaufgang dort ist, ja auch ein Beginn der Welt. Weil ein neuer Tag beginnt, es beginnt etwas Neues. Und das macht für mich das Ende der Reise auch zu etwas Besonderem, weil es ja neu beginnt. Es ist nicht das Ende, es ist ein Neuanfang.
Das sind jetzt ganz tolle Schlussworte, Wir sind am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Tom. Vielen Dank für den Ausflug auf den Camino Inglés, nach Santiago, nach Finisterre und einen Einblick in die Spiritualität. Herzlichen Dank und alles Gute dir. Ich wünsche dir für die nächste Zeit Buen Camino.
Ich bedanke mich auch für dieses tolle Gespräch und dass ich hier reden durfte und wünsche auch dir alles Gute und Buen Camino.
Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Dort findest du auch die Zugänge zu unseren aktiven Jakobsweg-Communities. Das ist deswegen relevant für dich, weil du dadurch viel schneller und einfacher vorbereitet bist und du dich mit anderen Pilgern austauschen kannst. Der Buen Camino Club gibt dir die Sicherheit, die wichtigsten Fragen beantwortet zu haben. Und außerdem kannst du dort ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Unter anderem findest du folgende Inhalte. Die Zugänge zu unseren Jakobsweg-Communities mit gemeinsamen Gesprächen in unserer virtuellen Pilgerherberge. Und wenn du noch tiefer eintauchen möchtest, komm gerne auch in unsere Jakobsweg-Premium-Community. Du findest dort kostenlose Herbergsverzeichnisse, Etappenplanungen findest du in meiner umfangreichen Komoot-Sammlung und natürlich auch eine Packliste. Klingt das gut für dich? Dann gehe jetzt auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Starte am besten noch heute. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.